Götz von Berlichingen, der Ritter, der keiner mehr sein durfte. Ein Podcast von Studierenden für Kinder.
Am frühen Morgen des 18. Mai 1512 ist die Luft noch feucht vom Tau. Ein kühler Wind streicht über die stille Landschaft. Er trägt das Schnauben von vollbeladenen Pferden und das Knattern von Kutschen bis weit ins noch schläfrige bayerische Land. Eine Gruppe von Händlern nähert sich, 50 oder 60 an der Zahl. Sie sind auf dem Heimweg nach Nürnberg und wollen gerade die Regnitz überqueren, einen vom Regen der letzten Tage schlammig trüben Fluss. Die Männer schweigen sich an, während sie nebeneinander hertrotten. Mühsam schieben sie Karren für Karren, führen Pferd für Pferd durch das seichte Flussbett. Sie kommen von weit her und das sieht man ihnen an. Zwar gut gekleidet, aber ihre Gewänder staubig und abgenutzt, die Schuhsohlen löchrig. Sie haben in Leipzig auf dem Ostermarkt gehandelt, 300 Kilometer im Norden. Und so sind sie voll beladen mit Schätzen und Waren, von Salz, Stahl und Seide bis Hanf und Holz. Alles Dinge, so glauben sie, die man in Nürnberg für gutes Geld verkaufen kann, wenn man denn sicher ankommt. Noch sind die schützenden Stadtmauern in weiter Ferne.
Pack deine nutzlosen Pranken woanders hin und pass auf, wo du hintrittst, du Taugenichts.
Die morgendliche Stille trügt. Die Händler sind nicht allein.
Wenn sie jetzt Gefahr riechen, hauen sie schnurstracks ab ins nächste Dorf.
Sollen sie es doch versuchen, dein Plan war wie immer genial, Götz. Wir haben sie am Haken.
Elendes Händlergesindel. Da, die da in den Fluss steigen. Das müssen sie sein. Bloß ein Nürnberger ist dämlich genug, uns so ins Messer zu laufen. Siehst du den Kerl mit dem lächerlichen roten Hut?
Kaum zu übersehen.
Den überfalle ich zum dritten Mal dieses Jahr. Wenn sie mitten im Fluss stehen, mit ihrem ganzen Tross, kreisen wir sie ein. Im Wasser sind sie langsam und die Wägen bleiben im Schlamm stecken.
Und dann ziehe ich diesem reichen Gesindel die Ohren lang, ich schlitz sie auf, ich schneid ihnen die Kehlen durch.
Strohkopf! Wie oft soll ich dir denn noch erklären? Für einen toten Händler kassieren wir kein Lösegeld. Lebend. Wir brauchen sie lebend. Und zwar alle.
Ja, lebend. Genau, sag ich ja. Aber Götz, schau, die ganzen Karren. Das sind mindestens 9, 10, 11, 12.
Nach 11 kommt 12. 11, 12, 13.
Ja, genau, meine Rede. Aber wie viele Goldtaler die wohl in ihren Truhen verstecken, Götz, was wir dafür alles kaufen können. Schuhe aus Leinen, vergoldete Schwertknaufe, Käse, Butter, oh, Bier, ja, Bier. Ich sauf bald bloß noch den teuersten Fusel. Wenn das gut geht, haben wir genug Kohlen, dass unsere Pferde aus vergoldeten Kelchen saufen.
Schweig still. Wir werden es gleich mit eigenen Augen sehen. Geh zu den Männern und auf mein Zeichen reiten wir. Und noch einmal. Keine Toten. Schlecht fürs Geschäft.
Männer, da unten wartet ein scheues Rudel Nürnberger durch den Fluss. Den ganzen Weg von Leipzig sind sie gekommen und beladen mit Schätzen. Und bei Gott, was wären wir für Ritter, wenn wir ihnen nicht unseren Geleitschutz bieten? Ich sage, wir gehen sie begrüßen und helfen ihnen beim Tragen. 3, 2, 1, los!
Yeah! Hüa!
Hüa! Wo gerade noch alles still war, brechen mit höllischem Getöse 130 Reiter aus dem Dickicht. Sie preschen auf ihren Pferden hinab zum Fluss und schneiden den verdutzten Reisenden von beiden Richtungen den Weg ab. Die wilden Reiter sind in der Überzahl, je 2 gegen einen Händler. Außerdem bis an die Zähne bewaffnet und mit Brustpanzern geschützt. Die Nürnberger Händler stehen im Flusswasser da wie gelähmt, schauen ihrem herangaloppierenden Unglück sprachlos entgegen. Ein paar verschanzen sich hinter Karren, andere flehen um Gnade, einige rennen flussaufwärts, doch vergeblich. Wenige Minuten später ist das Schauspiel vorbei. Wie ein Rudel Schafe treiben die Reiter ihre Gefangenen zusammen. Sie beginnen sich über die Karren, Kisten und Truhen herzumachen und sich gierig deren Inhalte in die Taschen zu stopfen und auf ihre Pferde zu laden. Ihr Anführer ist ein stämmiger Mann mit hoher Stirn und dunkelblondem, im Ansatz leicht ergrautem Haar. Mit einem Satz schwingt er sich aus dem Sattel.
Gute Leute aus Nürnberg, fürchtet euch nicht.
Sein Haupt reicht nur knapp bis zum Rücken seines Pferdes, aber was ihm an Körpergröße fehlt, macht er durch sein selbstbewusstes Auftreten wett.
Wer seid ihr? Und was wollt ihr von uns? Gebt euch zu erkennen.
Alles zu seiner Zeit. Wenn ich spreche, habt ihr gefälligst zu schweigen. Hey du, wenn er den Mund nochmal aufmacht, schneid ihm die Zunge raus.
Der schmale Mund verzieht sich unter den Ausläufern eines dichten Vollbarts zu einem Grinsen, während sein durchdringender Blick über die Händler wandert.
Es ist euer Glückstag, denn ich und meine Ritter sind gute Leute. Wir wollen euch bloß begleiten auf dem letzten Teil eurer Reise. Und wie ihr schon seit Leipzig so schwer schleppen musstet, wollen wir euch um euer Hab und Gut erleichtern. Kurzum, wir sind Rittersleut und führen nichts Böses im Sinn.
Wahrlich ritterlich. Ihr raubt friedliebende Händler aus, doppelt in der Überzahl und greift feige aus dem Hinterhalt an. Wir werden sterben. Er wird uns alle aufschlitzen und in den Fluss werfen. Wehrt euch! Wehrt euch gegen das Räubergesindel!
Benehmt euch! Und keinem wird ein Haar gekrümmt.
Wer es glaubt.
Mit euch persönlich, liebe Leute, habe ich keine Fehde. Wohl aber mit eurer Stadt Nürnberg und eurem Hund von einem Markgrafen. Und um einen Teil seiner Schuld zu begleichen, sperre ich euch ein.
Lösegeld will er doch! Lösegeld will er!
Wenn der Markgraf euch wiederhaben will, muss er zahlen. So habt ihr eure Freiheit und ich meine Gulden. Und so Gott es will, gehen wir getrennte Wege.
Wer sagt, dass du uns denn nicht einfach abmurkst, wenn du uns um Gold und Gulden erleichtert hast?
Wir sind Ehrenmänner und Rittersleut.
Wer es glaubt. Welcher Ritter bitte schleicht sich hinterlistig an und überfällt schutzlose Kaufleute?
Götz von Berlichingen.
Echte Heldenreisen. Geschichten aus dem Abenteuerländle. Produziert von Studierenden der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen.
Eine lange, düstere Reise steht den Händlern bevor. Was Götz tut, scheint ein barbarisches Verbrechen zu sein, ist aber dem mittelalterlichen Gesetz nach erlaubt. Götz von Berlichingen ist ein Ehrenmann, der im Einklang mit dem Recht handelt. Wer war dieser Ritter, der raubte, entführte, erpresste, wild und draufgängerisch war und trotzdem ein ehrlicher Kerl? Gottfried, kurz Götz von Berlichingen, wurde vor über 500 Jahren in Jagsthausen im heutigen Baden-Württemberg geboren. Zu der Zeit wurden die Menschen von Kaisern und Königen beherrscht, die ihre Macht an ihre Nachfahren weitergaben. Das Leben war für die meisten Menschen im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit sehr hart. Viele arbeiteten als Bauern und mussten Teile ihrer Ernte an ihre adligen Herrscher abgeben. Auch Handwerker waren vertreten, wie Schmiede oder Schreiner. Die meisten Menschen lebten in einfachen Häusern mit Wänden aus Lehm und Stroh. Nicht jedes Haus hatte ein richtiges Bett, denn das konnte sich nicht jeder leisten. Genauso wenig wie den Jahreszeiten angemessene Kleidung. Die Winter waren in den einfachen Hütten hart. Besonders die ärmsten Menschen mussten immer Angst haben, dass sie erfrieren würden. Götz von Berlichingen dagegen hat Glück. Er wird in eine Adelsfamilie hineingeboren. Gemeinsam mit seinen 9 älteren Geschwistern wächst er auf der Burg Jagsthausen auf. Mit 12 Jahren besucht er eine Klosterschule. Umgeben von dicken, efeubewachsenen Steinmauern, denkt der junge Götz jedoch im Traum nicht daran, auf seinem Hosenboden zu sitzen und zu lernen. Und an die Schulregeln will er sich auch nicht halten. Nach einem Jahr schon schmeißt er die Schule.
Wisst ihr, ich hatte nicht viel Lust zur Schule, wohl aber zu Pferden und zur Reiterei. Und weil ich immer im Stall und beim Reiten erwischt wurde, haben mich meine Eltern zu Herrn Konrad von Berlichingen gebracht. Das war ein Ritter und mein Vetter. Dort blieb ich 3 Jahre lang als Helfer.
Der junge Götz hat einen Traum. Sein unumstrittenes Talent als Reiter und Raufbold weckt in ihm die Leidenschaft, die sein weiteres Leben bestimmen wird. Ritter werden. Ein richtiger Ritter. Schon als Knabe sitzt Götz im hohen Gras an einem Baum gelehnt und malt sich aus, wie es wohl sein würde, gefürchtet und gefeiert zu werden, in glänzender Rüstung herumzuspazieren und eine eigene Burg zu besitzen. Doch wie wurde man damals eigentlich zum Ritter? Das wissen Sigrid Hirbodian und Lea Wegner, Sie arbeiten an der Uni Tübingen und beschäftigen sich mit der Geschichte des Mittelalters.
Wie wird man individuell zum Ritter? Eben durch die Ausbildung, die wir eben bei Götz ja schon angedeutet hat. Als Knabe im Alter von 10, 12 Jahren wird man weggegeben an einen fremden Hof, zu einem anderen fertig ausgebildeten Ritter, für den man als Knappe dann dient. Man lernt das Handwerk sozusagen, das Kriegshandwerk, man lernt reiten, man lernt zu Pferd kämpfen und so weiter.
Also der Ritter war im klassischen Sinn eben ein Kämpfer zu Pferd, der eben für seinen Herren in den Krieg zog und im Zweikampf die Schlacht entschied und aber auch bestimmte Eigenschaften hatte. Er war beispielsweise besonders mutig, treu seinem Herren, aber vor allen Dingen war er auch gerecht.
Wie wäre es wohl, wenn es heute noch Ritter gäbe? Wie würden sie leben? Das fragt sich auch Runa. Sie hat sich schon viel mit dem Thema Rittersein beschäftigt. Und dabei ist sie sogar auf einen waschechten Ritter unserer Zeit gestoßen. Michel Thorin Joswig. Seitdem der Biologiestudent mit 4 Jahren die erste Mittelaltergeschichte gehört hat, lässt ihn die Faszination nicht mehr los.
Im Wohnzimmer von Thorins Wohnung setze ich mich auf eine dunkle Ledercouch. Beim Umschauen kommt mir sofort der Gedanke, hier wohnt ein Ritter.
Was mich dazu gebracht hat, das wirklich zu betreiben und mich dafür zu interessieren, war ein absoluter Glücksfall im Grunde. Wir waren damals mit meinen Eltern im Urlaub im Harz unterwegs und dann war da ein Mittelaltermarkt, ein Burgfest auf Falkenstein.
Vor mir befinden sich 2 niedrige Holztische, die aussehen wie Schatztruhen. In einer Ecke des Zimmers stehen Kleiderständer mit allerlei mittelalterlichen Gewändern. Davor thronen auf einem Regal 2 glänzende Ritterhelme.
Er begeistert sich nicht nur für das Mittelalter, sondern versucht es auch so gut wie möglich auszuleben und in seinen Alltag einzubauen. Er ist ein moderner Ritter. Neben 3 vollständigen Rüstungen besitzt er auch mehrere glänzend polierte Schwerter.
Das ging dann für mich damit los, dass ich damals eine Schmiede gesehen habe, wo halt Schwerter ausstanden und wollte halt dieses Schwert haben. Und meine Mutter war so, ja, nee, dafür bist du noch viel zu klein. Und dann war ich so, dann will ich jetzt ein Holzschwert haben und wenn ich groß bin, kriege ich ein richtiges Schwert. Und haha, jetzt habe ich ein richtiges Schwert.
Sehr cool. Und du übst damit auch regelmäßig?
Ja, genau. Also es ging so ungefähr mit 12 Jahren los, da hatte ich das erste Mal mein eigenes Stahlschwert in der Hand. Und mit 14 Jahren...
2 bis 3 Mal pro Woche trainiert der Ritter mit dem Schwert. Wenn möglich auch am Wochenende. Das Training dauert etwa 1 Stunde. Vorher sprechen sich die Kämpfer ab, nach welchem Regelwerk sie sich duellieren. Die Regel bestimmen unter anderem, wohin die Ritter mit ihren Schwertern schlagen dürfen. Darf zum Beispiel auf die Arme geschlagen werden, brauchen sie dafür eine passende Rüstung.
Haut man sich freundschaftlich die Helme platt. Das ist halt unglaublich wichtig, dass man miteinander kommuniziert, also redet. Dass man sich also vorher schon im Grunde klar macht, okay, das und das kann passieren.
Nach dem Kampf diskutieren sie, was gut lief und woran sie noch arbeiten sollten.
Dann setzt man sich noch danach zusammen, trinkt halt eine Apfelscholle zusammen und spricht sich halt aus, okay, ne, das war richtig gut, da können wir noch dran arbeiten. Und das ist ein Thema, das einen dann auch den ganzen Tag beschäftigen kann.
Die Waffen müssen regelmäßig geputzt und mit Öl poliert werden. Durch die Schläge nutzen sie sich ab. Im schlimmsten Fall fängt das Material an zu rosten. Dann geht das Schwert mit der Zeit kaputt.
Das Schwerterputzen ist eine langwierige Aufgabe. Es gibt einen Grund, dass sie damals Knappen hatten.
Die Rüstungen sind da pflegeleichter. Natürlich bekommen auch die Schrammen, Kratzer und Beulen beim Kampf ab. Aber Thorin findet, eine richtige Ritterrüstung braucht Kampfspuren. Das sieht cooler aus. Wie beweglich ist man in so einer Rüstung eigentlich?
Meine Rüstung, die ich meistens trage, bin ich tatsächlich sehr, sehr beweglich. Ich kann eine Rückwärtsrolle machen ohne Probleme. Und auch in so einem vollen Plattenpanzer, wenn der wirklich gut geschmiedet ist und auf dich als Träger angepasst wird, kannst du dich auch in einem Plattenpanzer sehr, sehr gut bewegen. Also ja, sie wiegt viel, aber es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich in meiner Rüstung eingeschlafen bin. Ich sage immer ganz gern, manche Leute kaufen sich eine beschwerte Bettdecke, um ruhig zu schlafen. Ich trage mein Kettenhemd.
Abgesehen von Schwert und Rüstung, was heißt es in unserer Zeit, ein Ritter zu sein?
Es ist ganz oft mit so einem typischen Ehrbegriff verbunden, sage ich mal. Ne? Also man hat ja so das typische Bild vom Ritter in seinem Kopf. Das ist ein Mensch, der mit Ehre handelt und bedacht. Also solche typischen Sachen, was deine Eltern dir früher als Kind so ein bisschen erzieherisch eingehämmert haben, versuche ich halt heute darüber zu leben. Ne? Also wenn es geht, nicht zu lügen. Milde zu sein und Empathie zu zeigen. Und das ist, glaube ich, eine Lektion, die man sich unglaublich schön auch ins heutige Leben verziehen kann. Ne?
Seine Ritterkarriere beginnt Götz zuerst beim Cousin seines Vaters, Ritter Konrad von Berlichingen. Götz ist nun der Knappe eines Ritters. Er hilft seinem Onkel, die Ritterrüstung anzulegen, tränkt sein Pferd oder trägt sein Schwert. Bewundernd schaut Götz zu seinem Onkel auf. Irgendwann würde auch er einmal einen Knappen haben. Götz fällt es schwer zu gehorchen. Häufig haut er ab oder beginnt Streit. Doch auch ein Götz muss sich an die Regeln bei Hofe halten. Obwohl Recht und Ordnung damals noch etwas anders aussahen. Gerichte, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht. Hatte zum Beispiel ein Adliger ein Problem mit einer anderen Person oder sogar einer Stadt, wurde dies durch eine Fehde geregelt. Eine Fehde war ein Streit, bei dem jeder Streitende sein eigenes Recht verteidigt hat, ohne Richter, Polizei oder Anwalt. Dafür konnten die Betroffenen einen Ritter engagieren, der sich der Streitigkeit annahm. Stellt euch vor, ein Adliger schuldete einem anderen Adligen Geld. Dann durfte der Ritter die Schulden eintreiben. Das tat er zum Beispiel, indem er Geiseln nahm und Lösegeld erpresste. Sie arbeiteten quasi freiberuflich und wurden gut dafür bezahlt. Natürlich konnten Ritter auch in einem eigenen Streit Fehden anzetteln. Sigrid Hürbodian weiß Genaueres.
Die typischen Formen der Fehdeführung, also wenn zum Beispiel ein derartiger Ritter eine Fehde gegen eine Stadt führt, das ist ja bei Götz häufig der Fall, dann sind die typischen Mittel Gefangennahme von einzelnen Stadtbürgern, die dann quasi als Geiseln gehalten werden und die erst freigelassen werden, wenn ein bestimmtes Lösegeld gezahlt wurde. Oder wenn ich einen anderen Adligen treffen will, die Ernte seiner Bauern zu vernichten, sodass die keine Steuern oder keine Abgaben mehr zahlen können, Dörfer niederzubrennen oder die Dorfbewohner zu bedrohen, zu sagen, wenn ihr uns nicht Geld zahlt, brennen wir euer Dorf nieder. Das nennt man Brandschatzung. Also solche Formen sind üblich. Was nicht üblich ist, sind offene Feldschlachten. Ja, also diese Ritter kämpfen nicht in Schlachten gegeneinander. Das wäre kein Mittel, kein übliches, kein normales Mittel der Fehdeführung.
Für Ritter wie Götz sind Fehden eine Lebensgrundlage. Doch diese Zeit geht ihrem Ende entgegen. Der römisch-deutsche Kaiser führt einen ewigen Landfrieden ein. Das heißt, Konflikte sollen nicht mehr durch Gewalt gelöst werden. Also kein Rauben, kein Plündern, keine Geiselnahmen mehr. Stattdessen sollte ein Gericht bei Streit entscheiden.
Man wollte Frieden schaffen, weil natürlich die Fehden, vor allen Dingen, wenn sie sehr große Dimensionen erreichten, manchmal konnten es mehrere hundert Reiter sein, die gegeneinander kämpften, und vor allen Dingen, wenn sie unrechtmäßig geschahen, konnten sie eben sehr viel Schaden anrichten. Es traf vor allen Dingen ja die nicht adelige Bevölkerung, die einfachen Leute, und es führte zu einer großen Unsicherheit auch. Man muss sich vorstellen, die Straßen wurden beispielsweise unsicher. Man geriet ohne Grund aus Versehen, weil man zur falschen Zeit am falschen Ort war, in solche Fehden hinein. Und der ewige Reichslandfrieden wollte eben wirklich, wie der Name schon sagt, einen Frieden herstellen und auch eine Konfliktlösung durch Gewalt mindern, zurückdrängen, und an diese Stelle der Fehde sollte das Gericht treten.
Das heißt, dass Fehden ab jetzt offiziell nicht mehr erlaubt sind. Wer sich nicht daran hält und weiterhin Fehden austrägt, muss um sein Leben fürchten. Er kann nach damaligem Recht vom Kaiser für vogelfrei erklärt werden. Das passiert auch Götz des Öfteren, denn er liebt es, Fehden zu führen und tut sich schwer damit, sich an ein neues Recht zu gewöhnen. Als vogelfrei bezeichnet man einen Menschen, der ohne Strafe von jedem getötet werden darf. Ein anderes Wort für diese Strafe ist Reichsacht. Der Bestrafte ist anderen damit schutzlos ausgeliefert. Sein Hab und Gut, sein Hof oder Anwesen darf von jedem ohne Strafe überfallen werden.
Die Reichsacht war eigentlich die übliche Strafe, wenn man eben diesen Reichslandfrieden gebrochen hatte, den Frieden im Reich. Und diese Reichsacht besagte, dass im Prinzip Götz nun von der Gesellschaft ausgestoßen wurde. Für ihn galt auch nicht mehr das Recht der Zeit, und es hatte zum Beispiel die Folge, dass er enteignet werden konnte oder dass Besitz von ihm auch zerstört werden konnte. Also er musste zum Beispiel damit rechnen, dass sein Schloss zerstört oder geplündert wird.
Als Jugendlicher dient Götz inzwischen am königlichen Hof. Er kann seine Fäuste jedoch nicht bei sich behalten. Immer wieder kommt es zu Prügeleien zwischen ihm und anderen Burgbewohnern. Einmal gerät er mit einem Mann aus Polen aneinander. Der vollgefressene Götz erhebt sich gerade vom Tisch, als er mit seinem Waffenrock an den Haaren des Polen hängen bleibt. Der hat schon eine ordentliche Ladung Honigwein versoffen und sticht kurzerhand mit einem Brotmesser nach Götz. Wutentbrannt zückt Götz seinen Degen und zieht ihm den Polen über den Kopf.
Der Götz ist bestimmt kein verträglicher Mensch gewesen. Also sympathisch ist der mir nicht, der Götz. Ja, weil der hat über Leben und Tod, der hat Leute niedergemacht und der hat, also das war ein Machtmensch ohne Gleichen. Ja.
Sagt Baron Dajo von Gemmingen-Hornberg. Er lebt heute in der Burg, in der Götz den größten Teil seines Lebens verbracht hat. Auch wenn Götz nicht der sympathischste seiner Zeit gewesen ist, so ist doch nicht zu übersehen, welches Reittalent in dem jungen Burschen schlummert. Eine 70 Kilometer lange Strecke reitet Götz zum Beispiel in gerade einmal 3 Tagen.
Das Pferd hat ja eine Rolle gespielt, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Weil wir haben heute Autos und Lastwagen und sonst was, gab es dortmals gar nicht. Das Pferd war die Antriebskraft. Man konnte nur mit dem Pferd überhaupt irgendwas ausrichten. Die sind ja Strecken geritten, ja, mit Rüstung auch noch. Ja. Dann sind sie teilweise durch die Sonneneinstrahlung und so sind sie vom Pferd gefallen, dann, ja, weil sie also ohnmächtig geworden sind. Also was die Strecken geritten sind, überhaupt das ist Pferd, das Reiten auf dem Pferd und die Kampfhandlungen vom Pferd aus, das war ja nur wenigen überhaupt möglich.
Als Götz gerade 18 Jahre alt ist, stirbt erst Götz' Onkel Konrad und kurz darauf auch sein Vater Kilian. Für Götz ist die Zeit des sorglosen Herumstreunens jetzt vorbei. Er muss Verantwortung übernehmen und für sich selbst sorgen.
Mein Bruder Philipp und ich ritten Richtung Heilbronn zu unseren lieben Frauen. Auf dem Weg gab es plötzlich Geschrei hinter uns. Das war der Schultheiß, unser Bürgermeister. Er wurde geschickt von einem Gesellen, der ihn bat, uns anzuwerben. Wir sollten ihm dienen. Am nächsten Tag trafen wir diesen Herrn dann. Es war niemand anderes als der alte Thalacker.
Hans-Jakob Thalacker von Massenbach, genannt Thalacker. Ein Bär von einem Mann, mit breiten Schultern, einem eisernen Griff und einem Lachen wie Kampfgeschrei. Sein Gesicht ist von unzähligen Kämpfen mit Narben gezeichnet. Schmale, fadenartige Linien, die erahnen lassen, wo die Klinge eines Schwertes seine Wange streifte. Von Beruf? Plünderer und Brandschatzer. Als Spross eines Adelsgeschlechts ist er damit ein schwarzes Schaf unter den Adligen. Heute würden wir ihn Raubritter nennen. Er nimmt den kampfeslustigen Götz auf seine Beutezüge mit. Als Lehrling. Ihr Handwerk, Raubüberfälle, Brandschatzungen und Gefangennahmen. Götz kann genau das üben, was ihn Jahre danach zu einem reichen Mann machen wird. Einmal soll Götz mit Thalacker und dessen Reitern 14 Tage am Stück im Unterholz verharrt haben, um vorbeiziehenden Kaufleuten aufzulauern. Götz' Familie blickt mit Sorge auf seine Dienste beim berüchtigten Thalacker. Sein Onkel Neithard versucht ihn schließlich aus dem schlechten Einfluss des Raubritters zu befreien. Unter dem Vorwand, er wolle Götz ein Pferd schenken, lockt er seinen Neffen zu sich nach Bayern.
Mein Onkel war erst nicht zu Hause. Als er heimkam, schenkte er mir neue Kleider, denn ich sollte fortan bei ihm dienen. Wie hätte ich ihm, dem Bruder meiner eigenen Mutter, das abschlagen können?
Götz lässt sich also überreden und verbringt den Winter bei seinem Onkel. Die Füße stillhalten kann und will der mittlerweile 20-Jährige aber nicht.
Ja, mein Gaul! Und jetzt spring! Ha, und das nächste Hindernis!
Seine Reitkünste sind inzwischen so bekannt, dass ihn Kriegsherren gern zum Dienst verpflichten. Auf dem Schlachtfeld beweist Götz Geistesgegenwart und Mut. Sein kühnes Einschreiten führt ihn oftmals zum Sieg, sollte ihm jedoch auch bald zum Verhängnis werden.
Ha, wir beide, mein gutes Pferd. Wer könnte es mit uns aufnehmen? Oh, Onkel Neithard, schau!
Götz, Junge, komm doch mal runter vom Pferd und setz dich hin wie ein vernünftiger Mann. Was hat der immer für Hummeln im Hinter?
Aber Onkel, wir haben die letzte Schlacht gewonnen und das dank mir, weil ich so verdammt geschickt mit den Gäulen bin.
Ja, ja, man munkelt es. Sag, warst du in den letzten Wochen mit dem alten Talacker unterwegs?
Vielleicht.
Du weißt, was ich von deinen Raufereien halte. Das reicht jetzt. Morgen früh bei Sonnenaufgang erwarte ich dich vom Stall. Bring Schwert und Rüstung und schlag dir ordentlich den Magen voll.
Trotz seines Dickkopfes tut Götz, wie ihm von seinem Onkel geheißen. 24 ist der junge Ritter inzwischen und überzeugter von sich und seinen Kampfkünsten denn je. Ein bevorstehender Erbfolgekrieg kommt ihm da gerade recht. Der bayerische Herzog Georg der Reiche und seine Frau haben keinen Sohn, also keinen männlichen Erben und Nachfolger für den Thron. So muss die Nachfolge im Krieg geklärt werden. Und in genau diesen schleppt Neidhardt seinen Neffen Götz nun mit. Beide stehen an jenem Morgen auf der bayerischen Seite der Grenze. Still. Schulter an Schulter, den Arm am Schwertknauf, die Augen nach vorn gerichtet. Götz stoßweiser Atem gefriert in der Luft. Schneeflocken tanzen vom Himmel und überziehen die Felder mit einer weißen Decke. Nichts ahnend, welche Mengen an Blut ihr reines Weiß bald rot färben werden. Schemenhaft erkennt Götz die Gegner in der Ferne. Ihre Silhouetten schälen sich aus den Schneeverwehungen. Alles wartet auf ein Kommando.
Götz, gib Acht! Siehst du die Feldschlange der Nürnberger? Aus der wird scharf geschossen.
Was? Sprich nochmal und... Ah! Da! Meine Hand! Ah! Meine Hand wurde abgerissen. Hundsarsch, Elender. Zur Hölle kam diese Kugel her.
Verdammt, das kam aus unseren eigenen Reihen. Götz, es hat einen unserer Männer getroffen.
Da liegt im Schnee mit zerfetzten Brustkorb. Fabian. Das ist Fabian von Walzdorf.
Der ist nicht mehr zu retten, Götz. Schnell, schütz deinen Arm und runter vom Feld. Wir müssen die Blutung so schnell wie möglich stoppen.
Götz drückt den blutenden Stumpf geistesgegenwärtig gegen seinen Brustkorb. Geduckt rennen die beiden Ritter vom Feld. Für Fabian von Walzdorf kommt jede Hilfe zu spät. Der versehentliche Schuss aus den eigenen Reihen kostet sein Leben. Die Kugel zersplittert aber auch Götz' Schwertknauf und reißt seine Hand ab.
Ihr könnt's euch nicht vorstellen. Mich wundert's, dass es mich nicht vom Pferd geworfen hat. So stark war der Aufprall der Kugel. Als ich so heruntersehe auf meinen Arm, hat sich das Schwertheft in zwei gespalten und mit ihm meine Hand. Die hing noch an ein wenig Haut am Arm. Was ich die folgenden Monate für Schmerzen erlitten habe, das kann sich keiner vorstellen. Ich habe oft zu Gott gebetet. Er möge mich erlösen.
Götz überlebt auch das. Selbst vom Verlust seiner Schwerthand lässt er sich nicht aufhalten. Noch auf dem Krankenbett entscheidet er sich dazu, sein abenteuerliches Ritterleben weiterzuführen. Die Raufereien, Fehden und Kriege geben ihm ein Gefühl von Freiheit. Das kann und will er sich nicht nehmen lassen.
Und dann ist es natürlich auch ein Stück weit das adlige Selbstverständnis, das ihn dazu bringt, eben immer wieder diese Ebene von adlig sein auch auszuleben und zu demonstrieren, ob das jetzt auf der Jagd ist oder im Kampf. Das ist das, was den Adel auszeichnet. Seit dem Hochmittelalter wird der Adel ja quasi als die kämpfende Gruppe, als die Kämpfer bezeichnet. Ja, neben den Oratoris, den Betenden, also den Geistlichen, und den Laboratoris, den Arbeitern, den Bauern, den einfachen Handwerkern. Und das ist das Selbstverständnis. Und das legt man wohl auch nicht einfach so ab.
Von einem Schmiedemeister lässt er sich eine Hand aus Eisen anfertigen, um seinen Traum vom Ritterleben weiterverfolgen zu können. Nach 8 Monaten Krankenlager begutachtet Götz zum ersten Mal seinen eisernen Handersatz. Er ist leicht und lässt sich dank 2 Lederschnallen am Armstumpf befestigen. Die 5 Finger lassen sich auch bewegen. Doch konnte er damit wieder aufs Schlachtfeld ziehen? Burgherr Dajo von Gemmingen-Hornberg ist sich unsicher. Im Museum seiner Burg Hornberg zeigt er eine Attrappe der eisernen Hand.
Ja, also das wird ja hochstilisiert. Da wird ja immer so was dazu erfunden, dass er damit gekämpft hat und so weiter. Das hat er nicht. Also hat vielleicht einen Eimer Wasser mitgetragen oder hat vielleicht das Pferd noch geführt. Das kann er auch. Also mit der eisernen Hand. Ne? Der konnte ja, also der hat einen Knopf gehabt, wo er drauf gedrückt hat, wenn die Hand jetzt so eingestellt war, dann hat er die einzelnen Finger klick, 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 hat er sich so irgendwo so hin und konnte vielleicht auch eine Lanze führen auf dem Pferd, aber ich würde jetzt nicht zu viel da reininterpretieren.
Götz' Herz hängt viel zu sehr am selbstbestimmten Ritterleben, als dass er sich davon unterkriegen lässt. Durch den Verlust seiner Hand ist er zwar weniger von Nutzen im direkten Kampf, dafür glänzt er umso mehr mit strategischem Geschick und gewieften Verhandlungskünsten. Seine Zeit beim Raubritter Thalacker zahlt sich jetzt aus. Als Fädenführer tritt er in Thalackers Fußstapfen und macht sich schnell einen Namen im ganzen Land. Der Mythos des Ritters mit der eisernen Hand ist geboren.
Wir sind zurück bei Thorin im Wohnzimmer. Inzwischen habe ich richtig Lust, das Rittersein selbst auszuprobieren. Aber wie fange ich damit überhaupt an?
Also was es für mich einfach gemacht hat, war, ich war halt auf dem Mittelaltermarkt und habe halt einfach eine Gruppe gefragt. Also
Thorins erste Begegnung mit einem Ritter war schmerzhaft. Der trat ihm im Gedränge des Mittelaltermarktes aus Versehen auf den Fuß.
Als mir ist jemand auf den Fuß getreten und hat gesagt so, ey, wer bist denn du eigentlich? Ja, ne?
Thorin hat die Gelegenheit jedoch direkt ergriffen. Denn kurz darauf trat er seiner Schaukampftruppe bei.
Aber was du halt mal machen kannst, ist halt im Internet zu schauen, okay, was für Gruppen gibt es denn so in unserer Nähe? Einfach mal eine Anfrage zu stellen. Ne? Also die meisten Gruppen freuen sich unglaublich darüber, Nachwuchs zu bekommen und halt junge, begeisterte Menschen zu kriegen.
Bei Rittern denke ich allgemein an Männer. Aber gab es in der Geschichte auch Frauen, die Ritter waren?
Selten, aber immer wieder mal. Das populärste Beispiel, wenn man darüber redet, ist halt die junge Frau von Orléans, Jeanne d'Arc, die also im Hundertjährigen Krieg auch auf französischer Seite gekämpft hat. Und der Frau zu Genüge muss man sagen, die hat den Engländern echt den Marsch geblasen und den Krieg ein bisschen versaut. Also meine Freundin zum Beispiel fängt jetzt auch an, mit dem Schwert zu kämpfen. Die hat das gesehen und war direkt Feuer und Flamme und ich will das auch. Also ich kenne allein in meinen Gruppen, glaube ich, 5 Frauen, die eigene Schwerter haben und die sagen, sie haben da Bock drauf und sie machen das. Und wenn das irgendeine junge Dame hört, die sich denkt, ich will Ritterin werden, bitte. Bitte wert es. Es ist toll, es ist schön. Bitte. Lass dich nicht aufhalten.
Auch ein Götz ließ sich nicht aufhalten. Fortan ist er noch motivierter und führt noch mehr Fäden als je zuvor. Er treibt mit Gewalt Schulden ein, nimmt Gefangene, überfällt ganze Landgüter und legt etliche Feuer. Dabei erpresst er zum Teil Gelder von bis zu 1.000 Gulden. Auch die ganz großen Städte terrorisiert er. Köln, Nürnberg, Mainz. Besonders in Mainz zeigt sich sein hitziges Gemüt. Er zündet eine Scheune an, um so einen von ihm sehr verhassten Mainzer Hauptmann aus dessen Burg zu locken. Als dieser den Kopf aus einem Fenster steckt und Götz sogar mit dem Tod droht, entgegnet der aufmüpfige Ritter unbeeindruckt.
Er soll mich doch hinten lecken!
Wo immer Götz eine Fehde übernimmt, man ist stets froh, wenn man ihn wieder los ist. Durch sein Verhalten macht er sich im ganzen Land Feinde. Der Schutz seiner Beute wird für ihn immer schwieriger. Für 6.500 Gulden kauft er sich deshalb eine sichere Bleibe, die Burg Hornberg. Für damalige Verhältnisse eine ungeheuerliche Summe. Ein Handwerksmeister zum Beispiel verdiente zu Götz' Zeiten nur um die 100 Gulden im Jahr.
Also der Götz hat ja selber durch eine Lösegelderpressung die ganze Burg überhaupt erst kaufen können. Das war ein wichtiges Kapitel. Ne? Also der hat 8.500 Gulden Lösegeld erpresst, ne? Durch Gefangennahme von einem kurmainzischen Rat. Und für 6.500 Gulden hat er die Burg gekauft. Musste sich natürlich sofort die Burg zulegen, weil mit dem vielen Lösegeld gegen Kaiser und Reich musste er, das gibt gar keine andere Wahl, sich so eine Burg wie die Burg Hornberg zulegen. Weil nur so konnte er sich behaupten. Hätte der mit dem vielen Lösegeld, hätte er sich nirgends zurückziehen können. Keine Chance, der wäre weg gewesen.
Hornberg ist eine Burg wie aus dem Bilderbuch. 4 schmale, steinerne Türme ragen zwischen den roten Hausdächern auf. Von dort oben hat Götz eine fantastische Weitsicht. Ein Fluss, der Neckar, zieht sich weit unten wie Schleifen eines silbrigen Bandes durch die Landschaft. Menschen sehen von hier oben aus wie Ameisen, Häuser wie Streichholzschachteln. So hoch oben auf der Spitze eines Weinbergs befindet sich das Steingemäuer. Abgegrenzt durch dicke Ringmauern ist ein feindliches Eindringen fast unmöglich. Das bietet Schutz für Götz und seine Bediensteten, für Mägde und Knappen und auch für seine Frau Dorothea mit den Kindern. Doch ein sorgenfreies Leben auf der eigenen Burg scheint Götz nicht zu gefallen. Viel zu langweilig für den temperamentvollen Ritter. So verpflichtet er sich dem berüchtigten Herzog Ulrich von Württemberg. Dieser ist kein Mann der Sparsamkeit. Sein Gold gibt Ulrich mit vollen Händen aus, auch wenn seine Untertanen sich kaum Wasser und Brot leisten können. Die Unzufriedenheit unter den Untertanen wächst. Als Herzog Ulrich es schließlich wagt, die Stadt Reutlingen zu überfallen, ist endgültig Schluss. Die Adligen vertreiben ihn mit Gewalt und nehmen seine Gefolgsleute gefangen. Darunter ist auch Götz von Berlichingen, der Ritter, der selbst für seine zahlreichen Gefangennahmen berüchtigt ist. Die Situation ist aussichtslos. Tag und Nacht ist Götz von 3 Meter dicken Kerkermauern umgeben. Nach 3 langen Jahren lassen seine Gegner mit sich verhandeln. Und tatsächlich, Götz darf den Kerker wieder verlassen. Aber er muss schwören, nie wieder eine Fehde zu führen. Eine Zeit lang hält er sich an sein Wort und verweilt auf seiner Heimatburg Hornberg. Dann passiert etwas, das sein Ritterleben für immer verändern wird. Die Bauernaufstände brechen aus. Im ganzen Land erheben sich die Bauern aus Wut auf den Adel. Ihre Forderung: Schluss mit der Ausbeutung.
Also die Leute mussten sehr viel ihres Einkommens eben abgeben. Manchmal in Geld, manchmal aber auch in Naturalien, also beispielsweise in Getreide oder Wein, was sie eben anbauten. Das war ein Punkt. Und gleichzeitig kam es aber auch gerade Ende des 15. Jahrhunderts oftmals zu Missernten. Und wenn man einerseits eben die Abgaben erhöht und aber gleichzeitig auch Missernten hat und beispielsweise nicht so viel abgeben kann, bringt das oder brachte das die einfachen Leute wirklich in eine sehr bedrohliche Lage und auch in eine große Not.
Götz muss sich nun überlegen, auf welche Seite er sich im ausbrechenden Bauernaufstand stellen soll. Er könnte sich den Bauern anschließen. Mit dem Fehdeverbot hätte er Grund genug dazu. Allerdings würde er so auch weitere Streitigkeiten mit den Adligen riskieren. Oder soll er lieber den Adligen im Kampf gegen den Aufstand beistehen? Dann würde er jedoch Gefahr laufen, den Zorn der Bauern auf sich zu ziehen. Götz entscheidet sich für die rechtschaffene Lösung. Mitsamt seinen Verbündeten plant er sich, den Adligen im Kampf gegen die Bauern anzuschließen. Er will den Stand verteidigen, in den er hineingeboren wurde. Doch das Schicksal meint es anders mit ihm. Der wütende Bauernmob zieht direkt in Richtung Burg Hornberg und durchkreuzt die Pläne des Ritters.
Sie schicken nach mir, die Bauern. Sagen, ich soll zu ihnen ins Wirtshaus reiten und mit ihnen verhandeln. Noch heute Nacht.
Aber Götz, dem wirst du doch nicht nachkommen.
Was soll ich denn sonst tun?
Was, wenn sie dir etwas antun?
Jetzt hör doch auf.
Was soll denn aus mir werden, wenn du ihrer zum Opfer fällst? Aus den Kindern und unserem Hab und Gut, der Burg. Und was, wenn sie dann zu uns kommen, wenn wir ohne Schutz sind und uns allem berauben, was uns lieb ist?
Das sollte dir eine größere Sorge sein, falls ich ihrer nicht nachkomme. Du hörtest doch, wie es dem Adel ergeht. Brennende Burgen, entführte Weiber und ausgeraubte Schatzkammern. Jeder, der sich ihnen in den Weg stellt oder ihren Forderungen nicht nachgeht, wünscht es sich danach, besser getan zu haben. Wir haben nicht einmal wehrhaftes Volk im Haus, Weib. Die Bauern aber sind des Teufels voll. Ich muss sie anhören. Sonst ist schon in dieser Sekunde um uns geschehen.
Zum ersten Mal reitet Götz nicht selbstbewusst und furchtlos die gewundene Straße unterhalb Burg Hornbergs hinab. Mittlerweile hat er als Burgherr und Familienvater einiges zu verlieren. Es bereitet ihm große Sorgen, dass sich der Bauernaufstand seinen eigenen Ländereien nähert. Seine Fackel flackert gefährlich in einem Windstoß und erlischt, gerade als er vor dem Wirtshaus Halt macht. Eine Laterne baumelt über der Tür. Zusammen mit dem Feuer im Innern ist sie die einzige Lichtquelle auf der dunklen Straße. Götz atmet noch einmal tief durch und will gerade die Tür aufstoßen, als sie von innen aufspringt.
Götz, seid ihr das?
Ja, was ist die Sache? Was soll ich tun? Was wollen eure Hauptleute von mir?
Götz, ihr sollt unser Hauptmann werden.
Die Bauern haben ja sogenannte Bauernhaufen gebildet, also so Gruppen von Bewaffneten, die aber natürlich einen militärisch erfahrenen Anführer brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben gegen die Truppen des Schwäbischen Bundes. Und die versuchen dann eben Adlige, die Kampferfahrung haben, für sich zu gewinnen, indem sie die bezahlen, indem sie sie bitten, sich als Hauptleute zur Verfügung zu stellen. Und da ist eben Götz einer dieser Hauptleute, die von den Bauernherren angeheuert werden quasi.
Um Gott nicht! Das tut der Teufel! Warum tut's niemand anderes an meiner Stadt?
Nimm's an! Tu's für uns, die Bauern! Die, die sich abrackern für die hohen Herren auf ihren Thron!
Ich will's nicht tun. Lass mich selbst zu den Hauptleuten gehen. Hoffentlich werden sie mich nicht zwingen oder nötigen.
Doch Götz hofft vergeblich. Aus seiner Position als Anführer des Bauernaufstandes gibt es kein Entkommen mehr. Aus Angst um sein eigenes Leben und das seiner Familie muss er zustimmen. Götz ist machtlos. Noch Jahre später denkt er mit Groll daran zurück, wie sehr er den Posten als Hauptmann des Bauernaufstandes ablehnte.
Wisst ihr, mein Gelübde an die Bauern zwang mich, dass ich mit ihnen ginge. Dies tat ich für meine liebe Frau und Kinder, aber ich tat's mit traurigem und bekümmertem Herzen. Ich hätte lieber im dunkelsten Verlies verweilt, als mich zu etwas zwingen zu lassen. Aber eine Wahl stand mir nicht zu.
Schweren Herzens bricht Götz Richtung Bauernlager auf und schließt mit ihnen einen Vertrag. Allerdings unter einer Bedingung: Die Aufstände gegen den Adel bleiben friedlich und gewaltfrei. Die Bauern willigen erst ein, halten sich aber schon nach wenigen Tagen nicht mehr an die Vereinbarung.
Was habt ihr getan? Die Burg brennt ja lichterloh. So waren wir nicht übereingekommen.
Kurz darauf entlassen die Bauernführer Götz als Hauptmann. Für sie ist er nutzlos ohne seinen gefürchteten Kampfeswillen. Und so beachten sie seine Forderungen auch nicht. Überall im Land gehen die Plünderungen weiter. Aus Angst begleitet Götz die aufständischen Bauern noch eine Weile, denn ein Vertragsbruch seinerseits könnte noch viel schlimmere Folgen für ihn und den Adel haben. An den Raubzügen durch umliegende Burgen und Klöster will er sich nicht weiter beteiligen. Stattdessen versucht er, gewaltfrei als Vermittler zu verhandeln. Nach einem Monat als Anführer der Bauern verlässt er sie wieder. Götz ist in einer verzwickten Lage. Nun hegen sowohl die Bauern als auch die Adligen Groll gegen ihn. Vor allem die Adligen sind wütender denn je. Götz sieht nur einen Ausweg. Er muss sich ihnen stellen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Auf dem Rückweg zu seiner Burg sucht er sich eine Bleibe für die Nacht und betritt eine kleine Herberge am Rand eines Dorfes. Der Wirt, ein grummliger Typ mit Bierbauch, führt ihn zu seinem Zimmer. Eine kleine und dunkle Kammer. Die Holzbalken an der Decke riechen modrig. Aber immerhin ist es trocken. Erschöpft pfeffert Götz seinen Lederbeutel in die Ecke und legt sich ins Bett. Doch die Nachtruhe ist von kurzer Dauer.
Wer ist da? Was fällt euch ein?
Schemenhaft erkennt er im fahlen Mondlicht die Silhouetten von drei Männern. Ohne Vorwarnung zerren sie ihn aus dem Bett, stülpen ihm einen Sack über den Kopf und schleifen ihn aus dem Zimmer. Götz hat keine Chance. Die Adligen, die ihm in der Herberge aufgelauert haben, machen kurzen Prozess. Sie sperren ihn in Augsburg in einen Turm. 2 Jahre sitzt er dort, abermals zwischen kalten Mauern, umringt von Stadtwachen. Und wieder pocht Götz auf seine Unschuld. Verzweifelt versucht er, mit seinen Feinden zu verhandeln, doch niemand hört ihn an. Kein Wunder, Viel zu oft war er den adligen Herren ein Dorn im Auge. Sie bleiben hart. 5 Herren aus dem höchsten Rat sollen entscheiden, wie es mit Götz weitergeht. Dessen Pechsträhne reißt nicht ab. Die Ratsherren sind keine Unbekannten. Gegen 4 von ihnen hatte er schon Fehden geführt. Einen hielt er für längere Zeit gefangen. Das Urteil steht fest. Seine Strafe kommt für den stürmischen Ritter mit der eisernen Hand einem Todesurteil gleich. Er wird aus dem Turm entlassen, aber für den Rest seines Lebens darf er die Ländereien seiner Burg Hornberg nicht mehr verlassen. Er darf keine Nacht außerhalb der Burg verbringen, und das Schlimmste, es ist ihm verboten, je wieder ein Pferd zu besteigen. Götz ist ein Gefangener in seinem eigenen Zuhause.
So vermute ich folgende Ungerechtigkeit. Ich wurde diesmal nicht nur für meine Rolle im Bauernaufstand bestraft, sondern auch wegen aller Fehden und Kriege, die ich jemals geführt habe, obwohl diese ja schon längst beigelegt waren.
Niedergeschlagen kehrt Götz auf seine Burg Hornberg zurück. Während seines Arrests kann er zwar seine 10 Kinder aufwachsen sehen, seine Tage als Ritter sind jedoch gezählt. Lange noch ringt Götz mit seinem Schicksal, ehe er sich schließlich einer neuen Leidenschaft widmet, dem Wein und der Schnapsbrennerei. 12 Jahre nach seiner Verurteilung umzieht ein Teppich aus Weinreben die Burg. Die sonnige Lage eignet sich hervorragend für die süßen Beeren. Götz stellt so viel Wein her, dass er sogar neue Räume zum Lagern braucht. Die Arbeit zwischen den Weinreben unter freiem Himmel beruhigt ihn. Oft ertappt er sich dabei, wie er in Gedanken seinen abenteuerlichen Rittertagen nachhängt. Freiheit. Das ist es, was er wieder spüren möchte. Dennoch, er bereut nichts. Er ist davon überzeugt, immer das Richtige getan zu haben. Aus Ehrgefühl und zum Schutz anderer. Und so ziehen die Jahre ins Land. Mit ertragreichen Sommern und harten Wintern. Die Männer hiefen ein Fass nach dem anderen in den geräumigen Weinkeller. Der alte Götz sitzt am Fensterbogen seines Schlafgemachs. Erschöpft von der Arbeit, genießt er gerade einen frischen Tropfen seines liebsten Weines. Seine eiserne Hand liegt neben ihm auf einem fein gearbeiteten Holzschränkchen. Den Armstumpf ruht er auf seinem Oberschenkel aus. Plötzlich nähern sich auf dem Gang hastige Schritte und die Tür springt mit einem Knall auf. Einer seiner Enkel, ein junger Bursche, der nie genug von Götz Rittergeschichten hören kann, überreicht ihm aufgeregt einen versiegelten Brief.
Das ist das Wappen des Kaisers. Ihre Majestät ersucht meine Dienste im Gefecht. Ich soll eine seiner Streitmächte im Kampf gegen das türkische Reich befehligen. Schon in wenigen Wochen soll ich zu ihm ins Lager reiten.
Götz leert seinen Weinkrug in einem Zug. Mit dem Handrücken wischt er sich die Reste des roten Bärensaftes aus dem Bart. Seine Lippen umspielt zum ersten Mal seit vielen Jahren das wilde Grinsen, mit welchem er sich einst in jedes Abenteuer stürzte. Ein letztes Mal zieht der Ritter mit der eisernen Hand ins Gefecht.
Zum Beschluss kann und will ich nicht vorenthalten, dass mir der allmächtige Gott Sieg und Glück gegen alle meine Feinde von Jugend an verliehen hat. Zum Schluss will ich sagen, mein Gewissen ist rein. Ich bereue nichts.
Das war Götz von Berlichingen, der Ritter, der keiner mehr sein durfte. Ein Podcast von Studierenden für Kinder. Geschrieben von Caroline Hoos, Runa Marold, Nico Rein, Anna Roloff, Tabea Siegle und Johannes Wacher. Sie hörten Josephine Hoffmann als Erzählerin, Christopher Cousin als Götz von Berlichingen, Anna Roloff als Götz Kumpane, Nico Rein als Händler, Johannes Wacher als Onkel Neidhardt, Tabea Siegle als Götzfrau Dorothea, Jonas Drews als Bauer und Runa Marold war zu Besuch beim Ritter.